Hamilton räumt seinen Mechaniker ab, Russell scheidet aus und Antonelli gewinnt den großen Preis von Belgien in Spa. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel 1 Insider Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo allerseits.
Ja, doch gut was los gewesen. Am Ende auch noch einen recht spannenden Kampf um den Sieg zwischen Antonelli und Leclerc. Ja, ich würde einmal sagen, wir sprechen einmal kurz über diese Startsituation. Antonelli musste den ersten Platz abgeben. Verstappen kommt da recht mühelos vor der Eau Rouge noch vorbei, wird dann aber ausgekontert. War das ein beabsichtigtes Vorbeilassen, um dann wieder kontern zu können?
Extra weiß nicht, aber er war nicht traurig. Wer in Spa den Start verliert in La Sauce, der ist ja alles andere als der Prügelknabe, sondern der ist der Gewinner. Und ja, das hat er in seinem Programm drin gehabt. Das war klar mit dem langen Windschatten, den du dann danach hast, dass Antonelli die Position wieder zurückerobern kann. Und das war für mich einfach relativ normal und programmmäßig gelaufen.
Ja, am Ende hat er es ja auch gewonnen. Gab dann nochmal die Hürde mit dem virtuellen Safety Car. Also erstmal gab es die Phase recht lang. Man hat den Mechaniker, der da die Teile weggeräumt hat. Also der war schon wieder fast hinter der Barriere. Aber gut, wir hatten also diese eine Kameraeinstellung. Hat auf jeden Fall die Zeit gelangt, damit Ferrari diese virtuelle Safety Car Phase ausnutzen konnte und ist dann nach dem Stop vor Antonelli geblieben, und zwar Charles Leclerc. Der konnte die Position nicht halten. War Mercedes da doch zu überlegen heute?
Ja, du hast gesagt, es war spannend. Es war spannend wegen dem Virtual Safety Car, aber nicht von der Performance. Antonelli war ganz klar der schnellste Mann. Er wusste immer, was es zu tun hatte. Und es war ein ganz klarer, überlegener Sieg. Ob er jetzt eine oder fünf Sekunden Vorsprung hat, ist ihm völlig egal. Er hat heute praktisch das Halbfinale vom WM-Finale gewonnen, dadurch, dass Russell ausgeschieden ist. Und für ihn ist alles super gelaufen. Also es war eher künstliche Spannung als natürliche.
Ja, auf seinen Teamkollegen hat er jetzt 50 Punkte Vorsprung, also einmal direkt verdoppelt, denn der geht mit dem Nuller raus, der hat nicht mal die erste Runde überstanden. Wir hatten diese Kollision in Lecombe, hatte Hamilton auch schon in seiner Geschichte öfter mal was, ich weiß noch 2011, ich glaube sogar mit Perez und natürlich mit Nico Rosberg 2014, also die Stelle kennt Hamilton sehr, sehr gut. Wir sind dann kollidiert, Russell auf der Außenbahn, Hamilton innen, sind sich dann in der Fahrbahnmitte begegnet, kam es zum Kontakt, Russell im Kies wird ausgeschieden. Wie bewertest du diesen Zwischenfall?
Hamilton kennt die Situation, allerdings diesmal war es kein Teamkollege und es gab widersprüchliche Aussagen. Hamilton hat nach dem Rennen gesagt, er hat mit Russell geredet und er sagt, boah, er macht ihm keinen Vorwurf und deshalb fand er die Strafe zu hart. Also für mich war es auch ein normaler Rennunfall, wo man auch gesehen hat, er hat ja nochmal links nach dem weggelenkt vom Auto von Mercedes, ging aber nicht mehr. Also ich hätte ihn nicht bestraft, aber so ist es halt. Es hat ihn jetzt nicht so sehr gestört.
Ja, er hat auch selbst gesagt, ihn hat es nicht überrascht. Aber für ihn war es auch ein Rennunfall und in dem Sinne fand er das jetzt dann auch nicht so ganz fair. Wir haben euch da draußen auch gefragt, direkt nach dem Zwischenfall. Und da sagen auch 61% Rennunfall, 20% geben die Schuld Hamilton, 19% George Russell. Also da auch komplett gleiche Wahrscheinlichkeit zwischen den beiden. Ja, jetzt der Ausfall bei George Russell, 50 Punkte Rückstand. Du hast gesagt, diese zwei Rennen vor der Sommerpause sind ganz wichtig, um sich da nochmal an Antonelli ranzusaugen, um ein Zeichen zu setzen im WM-Kampf. Jetzt ist genau das Gegenteil eingetreten, der Nuller. Mit welchem Mindset fährt er jetzt Russell nach Ungarn und ist das schon ein Musssieg für ihn dort?
Das war auch jetzt schon Musik. Es wird Musik sein. Wenn man schon Statistiken als Zeuge irgendwie rausführt, das könnt ihr ja alle ganz gut, dann würde ich jetzt mal sagen, Russell muss jetzt Ungarn gewinnen. Und dann muss er an Norris letztes Jahr in Zandvoort denken. Als er nämlich den Motorschaden hatte beim Großmeister Niederlande, hat auf ihn kein Pfifferling mehr gesetzt. Da war Piastri schon Weltmeister, aber das kam dann anders. Wenn er schon Mindset hat, dann sollte er diese Bilder vor Augen haben. Aber ansonsten wird es schwer.
Ja, aber auch Antonelli an diesem Wochenende wieder der klar stärkere Mann. Den muss er auch erstmal jetzt regelmäßig schlagen. Also, und 50 Punkte ist eine Menge. Aber natürlich hat Mercedes noch dieses Thema mit der Zuverlässigkeit, oder? Also Antonelli in zwei der letzten vier Rennen ja mit einem gravierenden technischen Defekt der Punkte gekostet hat. Könnte das auch nochmal im Laufe der WM zum Tragen kommen?
Ja, wenn das so läuft wie in Spa, dann nicht, weil da hatten sie keine. Jeder Ausfall ist wichtig und kann nicht nur Punkte, sondern auch Titel kosten. Aber ich denke, die haben gelernt. Die haben wahrscheinlich auch nochmal, ich sag mal, eine 24-Stunden-Schicht, was die Zuverlässigkeitsabteilung betrifft, eingeführt. Also ich gehe davon aus, dass sie das jetzt im Griff haben.
Gut, also behalten wir mal im Auge, wie das Mercedes-Duell da weitergeht. Ferrari sah zumindest von der Rennpace auch nicht schlecht aus. Ja, ich würde noch sagen, wir bleiben noch mal kurz bei Hamilton, weil bei dem einfach so viel passiert ist. Wir hatten einmal die Kollision mit Russell, da hast du jetzt schon deinen Senf abgegeben. Wir hatten natürlich noch diesen anderen Zwischenfall, wo er den Mechaniker abgeräumt hat. Die Ampel sprang auf grün, er hatte das Recht loszufahren, ist losgefahren. Zum Glück aber nicht richtig schnell, weil er einen Mechaniker getroffen hat, hat super schnell reagiert. Aber was ist denn da genau los gewesen?
Er hat die grüne Ampel gekriegt und dann hast du nicht die Übersicht, kannst du auch nicht haben, ob da noch einer im Weg steht und das ist passiert. Aber ich denke, es ging glimpflich aus und keiner kann ihm dafür einen Vorwurf machen. Das sieht ja halt spektakulär aus, aber im Prinzip, wenn dem Mechaniker nicht viel passiert, ist das jetzt Formel 1 Folklore. In dem Moment, wo der Fahrer, der ja nun ein begrenztes Sichtfeld hat, das Go kriegt, entweder durch einen Funkspruch oder in dem Fall durch die grüne Ampel, dann fährt er los, weil er muss sich darauf verlassen, dass seine Umgebung auch, ich sag mal, geklärt ist. Und das war es nicht, da kann er jetzt nichts dafür. Ist auch schon anderen passiert.
Er hatte ja am Funk ja die Frontflügeländerung sich gewünscht. Dann haben sie auch schon geschraubt, die ganzen Mechaniker. Aber der, der den Frontflügel verstellen sollte, der stand da erstmal nur rum. Ich weiß auch nicht, ob der vielleicht zu spät eingegriffen hat, dass man das parallel ablaufen lässt. War das vielleicht auch ein Grund, weshalb es auf grün sprang, dass er da vielleicht gepennt hat, auf gut Deutsch gesagt?
Von außen kann man immer Sachen sagen. Nochmal,
Ja.
ich finde, der Fahrer verlässt sich auf seine Leute, auf das Licht und auf den Fahrbefehl und alles andere muss ihm egal sein. Da kann er nichts dafür. Und ich meine, er fährt ja nicht mit 300 km/h von 0 auf 100 los, sondern in einer Sekunde. Sondern ich denke, ist nichts passiert und machen wir mal einen Deckel drauf. Sieht schlimmer aus, als es war.
Ja, auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall noch untersucht, ob es da noch eine Strafe gibt. Vielleicht eine Geldstrafe fürs Team. Für Hamilton eher unwahrscheinlich, dass es da noch eine Strafe gibt, oder?
Nee, weil der kann ja beweisen, dass er sich auf das verlassen hat, was das Team ihm sagt. Und wenn er einen Fehler gemacht hat, dann der, der ihm das Go gegeben hat oder der Mechaniker, weil er zu spät wegging, wie auch immer. Also Hamilton kann ich mir nicht vorstellen, dass dem noch was passiert dafür.
Ja, und das Wichtigste ist ja, dem Mechaniker geht's gut. Da hatten wir auch in der Boxengasse der Formel 1 in der Geschichte schon ganz andere Situation. Ralf und Charles Leclerc mit dem zweiten Platz, die hatten ja auch so ein bisschen einen kleinen Kampf, gerade in der Anfangsphase, Leclerc und Hamilton. Wirkte Hamilton auch schneller, Leclerc konnte ihn aber hinter sich halten, sind auch nebeneinander sogar gewesen. Am Ende hat sich dann Leclerc gelöst und ja, ist dann auch mit der Force C und der 5-Sekunden-Strafe von Hamilton der klar stärkere Ferrari-Fahrer im Rennverlauf gewesen. Ja, was macht das jetzt mit so einem Charles Leclerc? Hat der jetzt auch ja, so ein nix Erfolgserlebnis nach dem Sieg in Spa mit dem zweiten Platz?
Ja, zumindest teamintern weiß er, dass er
Silverstone.
mindestens auf Augenhöhe ist mit Lewis. Das heißt, der kann den Weg weitergehen, den er seit 2 Jahren eingeschlagen hat. Er weiß, was er zu tun hat. Er ist jetzt nicht total überlegen. Das sind immer Nuancen, warum der eine oder andere schneller ist. Aber er ist auf jeden Fall mindestens auf Augenhöhe, ist auf einem guten Weg, hat das Momentum und da kann er jetzt noch aufbauen. Also klar überlegen war er jetzt nicht. Würde ich jetzt widersprechen, aber er hat halt das kleine Momentum, das er die letzten 2 Rennen hatte, nochmal genutzt und er ist ein bisschen die Nase, hat im Moment ein bisschen die Nase vorn, das fängt im Qualifying an und das muss er jetzt einfach nutzen.
Ja, in der WM 126 Punkte, gut, da ist er natürlich jetzt auch mit dem Sieg von Antonelli noch weit weg, 33 hinter Hamilton, der hat wiederum den zweiten Platz ja jetzt übernommen, weil Russell 0 Punkte hatte mit 45 Punkten hinter Antonelli, Lewis, Hamilton. Ja, Ferrari, also 70 Punkte in der Konstrukteurs-WM hinter Mercedes, auch eigentlich gar nicht so schlecht und auch noch alles in der Liste, in guter Reichweite. Wie geht das da weiter mit Ferrari in Sachen WM-Kampf?
Das wird, glaube ich, so bleiben. Die sind klare Nummer 2. Haben bewiesen, dass sie konstant sind, müssen das in Ungarn nochmal beweisen. Aber klare Nummer 2 heißt klare Nummer 2. Das heißt, gegen Antonelli ist kein Kraut gewachsen. Entweder man entführt ihn für 2, 3 Rennen, damit er gar nicht mehr teilnimmt. Oder er hat wirklich Pech und Mercedes hat doch nicht die Zuverlässigkeitsprobleme im Griff, von denen ich glaube, dass sie sie haben. Ansonsten gibt es nur einen WM-Favoriten, das ist Kimi Antonelli, und Ferrari muss hinten anstehen und eigentlich ganz zufrieden sein, dass sie zumindest, wenn Russell Pech hat, die Ränge hinter Antonelli belegen kann. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität, das wissen die auch und so sieht es halt im Moment aus.
Ja, gut, dann machen wir mit Red Bull weiter. Max Verstappen konnte seinen Podestplatz da noch vor Hamilton retten. Piastri hatte er auch zwischenzeitlich mal im Nacken, aber ja, konnte den dritten Platz behaupten, ging als erster in die Box, dann kamen diese zwei virtuellen Safety-Car-Phasen. Von der ersten hat dann keiner von den Top-Piloten profitiert, dann aber ja von der zweiten. Und so ist Leclerc dann auch vor Verstappen geblieben. Insgesamt, ich hatte ihn ja in den Top 3 mit drinne. War aber eine knappe Sache, ne? Und wenn Hamilton diese Strafe nicht bekommen hätte, dann wäre dein Tipp wahrscheinlicher gewesen.
Ja, und dann wäre es knapp gewesen, aber so ist es nun mal. Ich denke, ob er jetzt Dritter oder Vierter wird, er hat das Maximale aus der Situation rausgeholt, mit dem bisschen Glück, dass das Schicksal spielt oder nicht. Er ist bestimmt nicht zufrieden, aber er ist auch nicht unzufrieden, weil es hätte noch schlimmer sein können. Sie haben ja auf den innovativen Flügel verzichtet, weil der zu unsicher war. Der hat in Spa, sagt man, 2 Zehntel, vielleicht sogar 3 gekostet. Aber das war zu unsicher, den da drauf zu schrauben, weil wenn der nicht hochgeht, wo du ihn brauchst, gerade in Spa bei so einer High-Speed-Strecke, dann willst du nicht im Auto sitzen. Also es war so ein Kompromiss, was sie da gemacht haben. Aus dem Kompromiss, auch was Sacha betrifft, haben sie eine Menge rausgeholt. Also ich denke, er ist nicht unzufrieden in der momentanen Situation.
Ja, also bei der einfachen Mathematik, 44 Runden mal 3 Zehntel, dann wären wir bei 13 Sekunden. Gut, wir hatten noch die Safety-Car-Phase und so einfach kann man in der Formel 1 auch nicht rechnen. Aber ja gut, vielleicht hätte es dann zumindest für einen zweiten Platz mit dem Macarena-Flügel gereicht, wenn er denn intakt geblieben wäre, ne? Also das, aus Sicherheitsgründen hat man den ja weggelassen. In Ungarn wollen sie ihn wiederbringen dann, oder?
Ich glaube, sie bringen ihn dann wieder, wenn sie sicher sind, dass er funktioniert. Ob er jetzt in Ungarn so viel bringt, gerade auf der Strecke, bin ich nicht so sicher. Ich denke eher Zandvoort, aber vor allen Dingen Monza brauchen sie ihn. Also, aber bevor sie das Ding wieder dran schrauben und sie wissen nicht, ob es funktioniert, werden sie es, glaube ich, lassen.
Ja. Isaac Hadjar auch ein starkes Rennen gefahren. Da muss man auch die Red Bull Strategieabteilung loben. Die haben so einen Doppelstopp gemacht, dass sie den Medium drauf hatten und dann diese zwei Mischungregel eingehalten haben. Dann ist er nochmal in eine virtuelle Safety Car Phase rein. Also idealer hätte der Tag für Hadjar nicht laufen können. Dann noch ein verpatzter Stopp bei Norris. Somit Platz 6.
Absolut. Für ihn war es maximale Ausbeutung. Er hat den guten Trend fortgesetzt, den er so die letzten Rennen oder seit Anfang der Saison schon gezeigt hat. Und da war wirklich nicht mehr drin. Das haben sie super gemacht. Da kann man nur loben.
Und von den Startpositionen auch mal so gesehen. Gut, er hatte halt die deutlich besseren Boxenstopp-Fenster als Verstappen. Aber er hat da natürlich auch viel mehr Fahrer zu überholen. Und dafür ist er auch mit, ja, 11,5 Sekunden waren es, glaube ich, am Ende hinter Verstappen ins Ziel gekommen. Wir sprechen ja gerade bei der Rennpace, tut sich Hadjar auch immer noch schwer. Hat er auch vor dem Wochenende selber gesagt, dass er da zu Verstappen aufsieht. Dafür war das auch eine starke Leistung, ne? Nur die 11 Sekunden.
Absolut, es war eines seiner besten Rennen bei Red Bull. Lass mir mal das Ergebnis weg, aber er hat heute mal wieder mal richtig gezeigt, dass man auf ihn bauen kann.
Wurde bei Sky jetzt auch öfter gefragt, also die User, ob Hadjar sogar Verstappens bester Teamkollege aller Zeiten ist. Ich habe da natürlich immer noch einen Daniel Ricciardo im Kopf. Man muss aber auch sagen, da war Verstappen wesentlich jünger. Jetzt ist er noch ein viel reiferer, stärkerer Formel-1-Fahrer. Sagst du ja auch, dass ein Verstappen irgendwie mal noch besser wird. Wie siehst denn du einen Hadjar in diesem gesamten Ranking? Verstappen hat ja allein bei Red Bull schon viele Teamkollegen. Und in Sainz müssen wir natürlich noch mit reinnehmen bei Toro Rosso.
Ich denke, er ist mit Ricciardo ganz vorne. Du hast das richtig gesagt. Ricciardo ist zu einer Zeit mit Max gefahren, als Max noch nicht, ich sag mal, voll in seiner Blüte stand. Dass Ricciardo ein super Fahrer war damals, das hat er schon bewiesen, als er 2014 gegen Sebastian Vettel gefahren ist und im Gegensatz zu Vettel 3 Rennen gewonnen hat, warum auch immer, und er gleich eingeschlagen hat. Also Hadjar geht schon in die Richtung Ricciardo, würde ich sagen.
Ja, okay, also auf jeden Fall einer der absoluten Top-Teamkollegen. Gut, bei
Ja.
denen, ja. Gut, dann machen wir mal mit McLaren weiter. Norris siebter, Piastri auf fünf. Auch kein großer Abstand dafür, dass die auch aus komplett unterschiedlichen Positionen losgefahren sind. Aber so richtig der Angriff aufs Podium ging da nicht heute, ne?
Nee, bei Norris hat es eigentlich ganz gut angefangen dafür, dass er ja die 10 Startplätze gehabt hat. Aber irgendwie ging die Pace war ja ganz okay, aber die Strategie, die war so lala. Und irgendwie waren sie so im Drehbuch des Rennens immer gefangen. Und Piastri ist im Moment der schwächere Fahrer. Der hat das Optimale rausgeholt, dem fehlt aber 2, 3 Zehntel auf Norris im Moment. Also es war so ein bisschen wieder ein Erwachen von McLaren und die müssen jetzt gucken, oh Gott, wir sind jetzt nicht da, wo wir sein sollen. Immerhin sind wir Titelverteidiger bei den Fahrern und bei den Teams. Das können wir im Moment einfach so nicht zeigen. Und da sollten sie jetzt ganz schnell in sich gehen, damit wenigstens nächstes Jahr sie wieder mit alter Stärke zurückkommen. Also so richtig läuft es da nicht.
Wir haben einen neuen Rekord, Ralf. Also zumindest im persönlichen. Audi hat sein bestes Formel-1-Ergebnis eingefahren mit Platz 8 nach 2 neunten Plätzen von Bortoleto. Jetzt der 8. Rang von Bortoleto in Spa. Ja, die haben auch von der virtuellen Safety-Car-Phase profitiert, sind da beide reingegangen. Hülkenberg konnte eigentlich auch so die Pace lange von Bortoleto da mitgehen und dann aber am Ende doch ein ganz großer Abstand. Aber erst einmal Bortoleto für Audi. Wie bewertest du dieses Ergebnis?
Ganz gut. Also, wir reden hier von Audi, das ist ein achter Platz, das sind 4 Punkte. Hülkenberg war auch in einem Rennen eher, ich sag mal, befriedigt, weil er dachte, der Speed in Spa ist nicht so, wie er dann tatsächlich war. Also, es war eher positiv. Er konnte halt von seinem Startplatz aus von Anfang an nicht viel machen. Bortoleto ist wieder ein blitzsauberes Rennen gefahren. Die Strategie war okay, war sogar gut. Er hat keine Fehler gemacht und er ist eine Bank im Moment. Und da muss Hülkenberg jetzt wieder hinkommen, weil nochmal, im Moment geht der Trend eindeutig zu Bortoleto, warum auch immer.
Ja, Hülkenberg war es am Ende der 13. Platz. Ja, er hat irgendwie auch gesagt, beim Hinterherfahren hat ihm dann so ein bisschen der Topspeed gefehlt, das mich ein bisschen gewundert hat. Denn hat er den Overtake-Modus gehabt, aber das hatten eben die anderen Piloten auch und da hat Audi dann doch irgendwie die Defizite beim Energiemanagement, beim Motor, was auch immer. Ja, somit wartet Nico Hülkenberg immer noch seinen ersten Punkt, denn jetzt hat er nur noch eine Chance. Ansonsten wird er die Sommerpause mit einer Null verbringen. Ja, Fernando Alonso. Sprechen wir über den, apropos Null, der hatte auch keine Punkte geholt, keine große Überraschung. Aber ein Spa gleich zweimal überrundet zu werden, auch mit einer Safety-Car-Phase, das ist schon heftig, ne?
Ja, aber das war zu erwarten. Wir reden hier von mindestens oder von 3 Sekunden, 2 bis 3 Sekunden Rückstand auf den Vorletzten. Und wenn man das jetzt hochrechnet, dann ist es doch völlig klar, dass du in Spa überrundet wirst. Also ich glaube nicht, dass ihn das jetzt völlig fertig gemacht hat. Damit hat er eher gerechnet. Er kann sich jetzt nur daran hochziehen, dass er jetzt Vater geworden ist, eine Beziehung hat und hoffen, dass die Updates. Also der neue Motor von Honda, ich nenne den mal neuen Motor und das neue Auto, das den nächsten, beides wird in den nächsten 2 Rennen präsentiert, dass die in die richtige Richtung gehen. Und dass dann sein grünes Auto endgültig in die Schrottpresse kommt, weil das ist eines Alonso nicht würdig.
Ja, ansonsten Perez noch ausgeschieden, Aufhängungsproblem da an dieser Stelle, also auch die immer mal wieder mit Kinderkrankheiten. Ja, und bei Hülkenberg kann man noch positiv erwähnen, er ist ins Ziel gekommen, die haben die technischen Probleme gestern aufgezählt. Und zum Pleiten, Pech und Pannen der Serie passt auch noch, dass er die Strafe in Monaco übrigens bekommen hat, hat seinen noch in den Kommentaren darauf hingewiesen. Gut, das war natürlich nicht der Teamfehler, sondern ein Hülkenberg-Fehler in diesem Sinne bei der Kollision mit Sainz. Gut, Ralf, dann sind wir für heute tatsächlich schon durch. Kompaktes Video für ein Rennen, wo eigentlich viel passiert ist, aber so kennen wir das. Gibt es da immer direkt und kurz und prägnant deine Antworten?
Ja, wobei, ehrlich gesagt, so viel ist gar nicht passiert für Spa. Eigentlich gar nichts. Wir
Ja.
saugen uns das so ein bisschen aus den Fingern. So richtig passiert ist nichts. Tut mir leid. Da habe ich in Spa schon andere Rennen erlebt. Ich sag mal, 98 mit der Massenkollision am Start und. Also dafür war das richtiges, langweiliges Ding heute in Spa. Hat man aber befürchten können. Eigentlich gar nichts passiert, wenn wir mal ehrlich sind.
Achso, eine wichtige Frage habe ich auf jeden Fall noch. Wie fandest denn du das Racing eigentlich jetzt mit den 26er Autos? Verstappen hat da ja gestern übrigens auch eine krasse Aussage von sich gegeben, die auch nicht ganz ernst gemeint war, aber Der wollte sich nicht mehr kritisch äußern, ansonsten knallt ihn einer vor der Tür noch ab. Aber jetzt deine Meinung zum Racing heute.
Gut, er hat gesagt, das sind Formel 3, Formel 1 hast du mit dem Formel 3 Motor oder ähnlich, hat er gesagt. Das ist ein bisschen ein Alonso-Spruch mit dem Honda damals. Ich hab das genauso erwartet. Die Ingenieure haben sich so eingeschossen, dass die Batterien etwa gleich geladen worden sind. Das heißt, dieses Debakel fand für alle statt, und wenn jeder an der gleichen Stelle keine Batterie hat, dann fällt das weniger auf. Aber wenn man mal den Topspeed sieht, der war boah, 20, 30, sogar noch mehr Stundenkilometer weniger als noch letztes Jahr, dann weiß man, von was wir hier reden.
Ja, dieser Geschwindigkeitsabfall war schon massiv und ich finde es auch immer sehr merkwürdig, wenn die zusammen die Eau Rouge hochfahren und dann ist der hinterherfahrende Pilot ja im Windschatten und in der Natur des Motorsports ist es eigentlich so, dass du dann vorbeikommst mit dem Windschatten, aber weil deine Batterie alle geht, zieht dann der vorne plötzlich wieder weg, also da werden
Genau.
die Naturgesetze komplett ausgehebelt und ja, sah meistens glimpflich aus, aber es gab auch ein paar haarige Situationen, hat der Hülkenberg auch gesagt, da ist der Bärmann irgendwie einmal was stehen geblieben, komplett unerwartet. Und haste nicht gesehen. Also, ja, schön ist was anderes. Es wird jetzt ein bisschen was korrigiert. Dann ist was wie Spa wahrscheinlich erträglicher. Und auf den anderen Strecken kriegt man das ja eh nicht so mit. Aber ja, mit dem Reglement hat man auf jeden Fall, das hatten wir auch schon zu Anfang der Saison, einiges verbockt. Und noch ein
Also ich
Spa.
sag mal,
Ja.
wenn es so weitergeht, sollte die Formel 1 auf die Formel E-Strecken ausweichen, und die Formel E, die ja die stärkeren Autos nächste kriegt, sollte dann die Formel 1-Strecken fahren. Ich denke, das ist, wo es hinausläuft. Aber will das einer? Nee.
Ja, die Formel E fährt, glaube ich, sogar nächstes Jahr in Austin. Auf einer Formel 1-Strecke fällt mir da gerade mal und auch noch eine andere. Ne, Brands Hatch waren sie noch. Und ich glaube, in Shanghai sind sie auch schon unterwegs, da war eine andere Kombination praktisch. Guten Schmankerl noch zum Ende, Ralf. Ich habe vorm Rennen geschaut, wir hatten 0% Regenwahrscheinlichkeit zum Rennen. 0% und es hat zwischenzeitlich kurz mal getröpfelt. Also, heißt mal wieder, Prognosen bedeuten nix.
Ganz genau. Das heißt, geht weg von den Handys, geht weg von den Laptops, wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter ist, steckt einfach mal euren Kopf aus dem Fenster, dann weiß man mehr. Das war jetzt mein Wort zum Montag. Tschüss.
Ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.